Assalamu alaikum zur Kavus Kalanta Show, zu der die Kavus Kalanta Show. Es ist Mittwoch, der 15. Juli. Ich bin jetzt Vater, ich darf sowas sagen wie Juli. Der 15. Juli, es ist 21.30 Uhr und für jeden, der den WM-Spielplan im Kopf hat, weiß, es läuft jetzt gerade in diesem Moment die Spitzenpartie, der Klassiker, der Falklandkrieg unter den Begegnungen, Argentinien gegen England, und es ist mir egal. Ich habe den Mut, ich habe die Ehrlichkeit, ich habe die emotionale Reife entwickelt, mir selbst einzugestehen, dass mir Fußball egal geworden ist. Ich weiß nicht, ob jedes Spiel, aber wenn ich in dem Land nicht gerade lebe oder wenn meine Eltern nicht aus dem Land gekommen sind, wenn ich nicht ich brauche irgendwas, gib mir irgendwas, dass ich mich dafür interessieren kann. Ich kann mich aktuell nicht mehr für, in Anführungsstrichen, guten Fußball oder große Nationen oder krass, worum es hier jetzt gerade geht, ja, interessieren. Ich glaube, was meine kleine Familie jetzt braucht, ist ein Papa, der mit Sportwetten jetzt beginnt. Jetzt einsteigen in Sportwetten, damit Papa sich für dieses Spiel interessiert. Es ist nicht mehr da. Es ist eine Geschichte, ich und Fußball ist eine Geschichte der Entfremdung. Als Kind geliebt. Ich habe gefühlt nichts anderes gemacht, als zu spielen. Ich habe draußen gespielt, ich war auf da mit, ne, wie man es so macht, mit den, auf dem Rasen, mein Bruder, mein Cousin und der ganze, ich habe noch dieses Ende dieser 90er, diese Mitte der 90er mitbekommen, wo es irgendwie viel mehr Kinder gab. Damals gab es irgendwie voll viele Kinder und die waren alle draußen. Und wir haben uns draußen getroffen und es sind die besten Erinnerungen, die ich habe. Einfach Fußball gespielt, im Verein jahrelang gespielt und Fußball geguckt und all das. Klassischer Fußballjunge, ganz klassischer Fußballjunge. Blau, Lieblingsfarbe, ja, Bettwäsche blau und mit Autos drauf. Hetero Fußball, ich mag Fußball, ich mag Blau und Pizza. So ein einfach klassischer Fußballjunge, ja. Und es ist die Geschichte einer langsamen Entfremdung. Es ist ein Kindheitsfreund, mit dem ich, wo ich mich jetzt noch zwinge, ja, okay, wenn ich in Bremen bin, ja, okay, dann treffen wir uns, wenn ich in der Heimat bin. Ja, dann kannst, ich lade dich noch zusammen. Aber man merkt so, yo, da ist nichts mehr. Wir haben uns hier auseinandergelebt. Du bist ein Kindheitsfreund. Niemals würde ich jetzt als Erwachsener, wenn ich dich kennenlernen würde, werden wir Freunde. Wir haben keine Gemeinsamkeiten, außer diese Erinnerung. Und das ist meine Beziehung zu diesem Spiel. Ich würde, wenn ich jetzt mir jemand Fußball zeigen würde, wäre ich so, ja, egal. Ja, okay. Ah, krass, ist voll wichtig, dass der Ball dann da reingeht, ne? Boah, die freuen sich gerade voll, das ist gerade passiert, ne? So, ich wäre richtig nervig, wenn mir jetzt jemand Fußball erklären würde. Ich wäre richtig nervig in der Bar. Ich würde nie abseits verstehen. Ich habe so wenig Interesse an technischen Dingen, an, sobald es technisch wird, ich bin so raus, ich würde niemals würde ich jetzt noch abseits verstehen. Das sind Sachen, die ich als Kind hätte, die muss ich als Kind lernen. Ich glaube, es gibt gewisse Dinge, die kriegt man als Kind entweder richtig mit und danach schließt sich da eine Schranke. Sowas wie Glaube auch an Gott. Also wie viele Leute kennt man, die komplett atheistisch aufwachsen und dann später im Leben zu Gott finden? Das sind so 12 Leute und jeder von denen gibt danach Interviews. Das ist ein Ereignis. Das ist ein Ereignis, dass dann irgendeine Person später im Leben von sich aus als Erwachsener sich mit Religion auseinandersetzt und dann zu Gott findet. Und es ist nicht Buddhismus. Buddhismus zählt nicht. Ganz wichtig, wenn Erwachsene zu Buddhismus finden, das zählt, das meine ich nicht. sondern ich meine, jemand ist komplett atheistisch groß geworden, ist irgendwann 30, 40, 50, richtiger Erwachsener, auch nicht in den 20ern, weil es ist immer noch so eine, ne, ist immer noch irgendwie jugendlich, jung, ich meine wirklich erwachsen. Am besten eine Midlife-Crisis, irgendwas richtig Erwachsenes. Schulden, Spielschulden, zu viel Sportwetten gemacht. Und findet dann zu Gott. Und ich meine richtig Gott. Ich meine richtig Gott. Ich meine katholischer, strafender Gott. In dem Alter, wer dann so sagt, oh, ich brauche noch eine richtige Autorität. Ich finde jetzt zum sunnitischen Islam auch noch so ganz spezifisch. Ne, auch Sufismus zählt da nicht. Für die Leute, die Sufismus kennen, Shoutout an Sufismus. Mega interessant. Ich hätte mal Lust, mich damit auseinanderzusetzen. So ein bisschen esoterischer, so ein bisschen aus meinem absoluten Einviertelwissen, würde ich sagen, so ein bisschen buddhistischer Islam. Ich nenne es jetzt einfach so, okay? Shoutout an alle Sufis da draußen. Ich meine Hardcore-Religion. Ich werde jetzt jüdisch-orthodox. Ich werde jetzt katholisch. Ich werde jetzt werde ich ein richtiger Schiit. 12er Imam Schiit. Jetzt. Ich gehe da jetzt rein. Ich bin 39, ich habe Spielschulden. Meine Frau hat sich getrennt. Die Scheidung ist noch nicht durch. Aber wir leben nicht mehr zusammen. Ich kenne meine Kinder nicht. Ich habe meine Kinder verpasst. Ich habe verpasst, wie sie groß geworden sind. Ich weiß nicht, wer die sind. Ich weiß nicht, wie ich hier gelandet bin. Ich weiß nicht, wer ich bin. Jetzt brauche ich einen strafenden Gott. Jetzt brauche ich eine starke Hand. Ich brauche eine klare Führung. Wäre mal gespannt, wie viele Leute. Das sind spannende Geschichten. Das sind dann Sachen, die landen dann auf Quarks oder so. Das ist die einzige Wissenssendung, die ich in Deutschland kenne. Neben Galileo Quarks. Die landen auf Quarks, geben Interviews. Ja, Mann, aber deswegen kann ich ich muss ehrlich sein, Fußball ist krasse, also jetzt auch gerade, es ist ja einfach gerade wenig Zeit in meinem System, so. Und ich wollte unbedingt eine neue Folge aufnehmen und ich will jetzt diese Folgen machen und all das. Und dann kann ich ja alles, kann's nicht, ich habe, was ich gerade feststelle ist, was voll geil ist, ich habe keine Zeit mehr, Dinge zu tun, die mir eigentlich egal sind. Es ist einfach ein, wir machen jetzt, To-Do-Listen werden jetzt auch effektiv. Da sind keine, werden schön zu haben, machen, sollte ich mich mal drum, die sind weg. Wisst ihr, was ich mache? Ey, Shoutout an mich. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es meine Idee ist oder ob ich die irgendwo aufgegriffen habe und die ist irgendwo in meinem, weiß ich nicht, Unterbewusstsein hochgebabbelt. Es wird dieses Konzept geben. Ich glaube, safe irgendwo aufgeschnappt. Ich weiß nicht mehr wo. Ich mache mir jetzt eine Not-To-Do-List. Einfach, um die Sachen aus dem Kopf zu kriegen. Einfach raufschreiben Sachen, die ich einfach, ist nicht drin. Ist einfach raus. Werde ich nie machen. Zumindest nicht in den nächsten paar Jahren. Ja, Sachen, wo ich mir dachte, ja, könnte man ja auch gucken, vielleicht einmal die Woche Jiu-Jitsu anfangen. Ja, vielleicht so einmal die Woche, so Armbars, so einfach einen neuen Kampfsport anfangen, so einfach so nochmal eine neue Schwierigkeit ins Leben reinbringen, so mich mit irgendwelchen, bei Jiu-Jitsu sind auch, mein Klischee ist auch, dass da alle geschieden sind, mit irgendwelchen Leuten in einer Midlife-Crisis, das ist so das gesündere Motorrad, wenn Leute mit Jiu-Jitsu anfangen. Shoutout an Jiu-Jitsu, ich meine BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu, ja? Dass ich dann so, ja, vielleicht noch irgendwann, vielleicht, was habe ich noch so? Vielleicht noch, ja, okay, mir fällt jetzt nichts Besseres ein. Mir fällt jetzt nichts Besseres ein. Ja, also einfach eine Not-To-Do-List. Ich finde, das fehlt. Ja, Leute haben Bucketlist, Leute haben irgendwelche, ich will unbedingt mal das und das muss auch noch alles in meinem Kackleben stattfinden. Ich muss unbedingt mal da gewesen sein und das gemacht haben. Wenn es wichtig ist, wenn es wirklich etwas ist, ey, ich will hier niemanden irgendwelche Sachen madig reden. Ich will hier niemanden, aber manchmal ist es auch einfach nur so ein komischer, ist es nicht manchmal so ein Kopfkratzen, dass man sich denkt, Ja, ich habe so das Gefühl, ich müsste das machen, aber eigentlich will ich es wirklich, wirklich machen? Ist es wirklich wichtig? Bringt es mir wirklich so viel? Oder ist es so ein Ding, das mir so von außen eingeflößt wurde? Ich kann komplett darauf verzichten, ever in Bali zu sein. Muss nicht passieren. Ich kann auf, ey, ich announce jetzt, dass ich Bali ist raus. Ist jetzt hier groß announced. Ich meine, irgendwie denke ich mir, es wäre schon cool. Das ist nämlich das Ding. Es wäre schon cool, das zu machen, aber ist es wirklich so richtig mein Ding? Weil zum Beispiel, ich glaube, ich habe richtig Bock mal nach China. Ich würde richtig gerne mal China sehen. Ich will richtig gerne sehen, wie weit die uns jetzt schon voraus sind. Weil ich sehe ein paar Videos und ja, es kribbelt. Es kribbelt. Ja, ich denke mir so, oh, China würde ich gerne sehen. Aber irgendwie, so USA ist ja auch so ein Ding. Man hat so viel Kultur von denen konsumiert. Man hat diese ganzen Bilder im Kopf. Man hat so viel Hollywood in seinem Schädel. Ich habe das Gefühl, da hat man so ein Ding von, ja, die USA. Mal einmal USA. Einmal USA. Einmal Empire State Building und danach Route 66. Vom Empire State Building auf die Route 66 zur Golden Gate Bridge. Ich kenne mich ja aus. Zur Golden Gate Bridge. Und dann runter zur Mauer nach Mexiko. Oder irgendwie sowas. Ja, ich weiß nicht, was die Wahrzeichen mittlerweile sind. So, aber es ist irgendwie so ein Ding, muss ich? Weil ich hatte diese Fantasie in den USA, die Comedy-Clubs anzuschauen. Und ich glaube, auch das von Stories, die ich gehört habe, wie ich es mir auch vorstelle, ist es so underwhelming, weil du kannst ja auch Pech haben mit dem Line-up, dann bist du in einem legendären Laden. Und es ist ja auch dann wiederum, es gibt die gewissen Comedians, die wirklich geil sind, aber nicht jeder US-Comedian ist gut. Also das ist ja auch so ein Quatsch. Ja, und viele sind einfach so ganz nice und die killen oder was auch immer. Aber das ist jetzt auch nicht alle, das ist ja jetzt hier nicht alles irgendwie so ein Elfenbeinturm, wo sie die größten Künstler, Virtuosen in jedem Line-up sind. Man muss auch Glück haben. Egal, ich verlaufe mich hier gerade in diesem scheiß Line-up-Thema. Jedenfalls, das ist eine Sache, die, glaube ich, die man mehr kultivieren muss. Eine Not-to-Do-List. Sachen, und ich glaube, ich habe es ein bisschen auf eine Art gemacht, aber noch nicht richtig. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es tut der Seele gut. Man schreibt sich die Dinge aus dem Kopf. Einfach aufschreiben. Man muss sie aufschreiben. Wenn man Sachen aus dem Kopf haben will, allgemein, man muss sie aufschreiben, man muss sie wegschreiben. Und es ist so ein Downloaden von dieser Belastung, dass man so, ja, mal mit Yoga anfangen. Nein, schreib's auf und fang nie mit Yoga an. Wie wär's damit? Wie wär's, wenn du nie Yoga machst? Wie leicht frei und mobil fühlst du dich dann? Ich glaube, nichts mobilisiert die Hüfte so sehr wie jemand, der denkt, er müsste Yoga machen, aber nicht so richtig heiß drauf ist, einfach auf die Not-to-Do-List schreibt, ich mache kein Yoga, ma Yoga machen. Yoga machen auf die Not-to-Do-List. Sonst läuft man auch Gefahr, auf die Not-to-Do-List zu schreiben, kein Yoga machen, dann ist es ein Zweimal-Nein, dann musst du es machen. Einfach schreiben. Wisst ihr, wie mobil eure Hüfte ist, nachdem ihr entschieden habt, in meinem Leben wird das nicht passieren? Ich muss das nicht auch noch in meine paar Jahre, die ich hier habe, reindrücken. Wird nicht passieren. Wisst ihr, wie viel Achtsamkeit, wie gut eure Atmung danach ist, nachdem ihr euch das eingestanden habt? Ich werde kein Yoga machen. Yo, also nichts entspannt so sehr. Nichts entspannt so sehr, wie einfach sich klarzumachen. Dies und jenes, es wird niemals geschehen. Es wird in diesem Leben nicht passieren. Ja? Und was auch nicht passieren wird, sind Therapieplätze für alle. Ja? Das ist ja. Uff. Ein symbolischer Hustenanfall bei der Gesundheitsreform. Was für eine Überleitung. Was für eine Überleitung, aber ich breche nicht ab, ja? Ich pausiere hier nichts. Hier wird nicht neu angesetzt. Ich nehme das. Das ist ein Mahnmal an die politische Klasse. Ich habe mich verschluckt. Ich habe mich verschluckt bei meiner Überleitung zu dieser Gesundheitsreform, über die ich mich informiert habe anhand von Reels und Spiegel Online Überschriften. Das ist meine Grundlage. Auf der Grundlage funktioniert dieser Podcast übrigens. Leute sind empört, zu Recht, Leute sind sauer, so wie ich es verstanden habe. Fact-hackelt mich, meinetwegen, fact-hackelt mich. Soll ja im Gesundheitsbereich eingespart werden, weil wir angeblich kein Geld mehr haben. Ja, das ist ein Sachzwang. Es ist ein Sachzwang. Hier gibt es keinen Raum für Politik. Hier wurde nichts entschieden. Hier wurde ein ökonomischer Sachzwang durchgesetzt. Ja, Politik ist nicht aushandeln von wo gehen irgendwelche Ressourcen hin, von wer hat wie viel Macht, wie verteilen wir dies und jenes, sondern es ist ein ökonomischer Sachzwang gewesen, unser Gesundheitssystem zu kürzen. Ja, es gab den Sachzwang. Ey, wenn ich das Wort noch öfter benutze, glaube ich. Es gab diesen Zwang, weil, so wie ich es verstanden habe, die Krankenkassen meinten, ich kann nicht mehr, es ist zu teuer hier, wir kriegen das nicht gestemmt. Entweder wir brauchen höhere Beiträge oder wir machen weniger. Ja? Und man hat sich für machen weniger entschieden. Was der Weg ist, den Deutschland allgemein einschlägt. Das ging los bei, während der Inflation mit dem Ukraine-Krieg, ja, ging los, dass man damit angefangen hat, dann lieber weniger, weil irgendwelche Lebensmittelhersteller angefangen haben, anstatt Preise zu erhöhen, Packungen zu verkleinern. Das ist ein Move, ja. Und das ist quasi das gleiche System, ja. Wir müssen nicht, Beiträge steigen nicht, aber wir kriegen halt weniger für das Geld. Und damit steigen ja die Beiträge auf eine Art schon für das, was man kriegt. Richtig, ich habe das richtig schlau durchdacht. Ich habe das richtig schlau durchschaut, ja. Und eine Sache, die prominent war und wo sich viele meiner verrückten Kollegen, niemand ist davon so betroffen von dieser Kürzung der Therapieplätze wie die Comedy-Branche. Ich und meine verrückten Kollegen. Dann haben sich ein paar haben Reels gemacht, dann habe ich das auch nochmal mehr gesehen, hatte es auch nochmal mehr auf dem Schirm. Ah fuck, die streichen jetzt wirklich diese Therapieplätze. Und ja, Mann, ist richtig krass, weil, also es ist ja wohl dieses Ding, ne, die Therapeuten können weniger Therapieplätze dann anbieten. Ich verstehe das System nicht. Ich verstehe es nicht. Aber im Umkehrschluss, im Endeffekt, durch diese Kürzung, ja, bedeutet es im Endeffekt weniger Therapieplätze. Das heißt, die jetzt schon langen Wartelisten werden noch länger. Leute gehen crazy, ja. Es gibt genug crazy Leute da draußen, die eh schon keine Therapie machen werden, weil sie so crazy sind, dass sie denken, alle anderen sind schuld. Okay, die kriegen ja eh keine Behandlung. Und die Opfer von diesen Leuten müssen jetzt länger warten, ja. Die so denken, boah, Alter, ich habe zu viel mit der Person zu tun gehabt, ich brauche jetzt einen Platz. Die müssen länger warten. Und Leute sind empört, Leute sind, ja, ich weiß nicht, ob Leute überrascht sind. Ich meine, niemand sollte überrascht sein, dass unter Kanzler Merz sowas wie Therapie eingestampft wird, gekürzt wird. Oder unter Kanzler Merz, er sieht übrigens genauso aus wie alles, was er sagt und tut. Ich finde, Merz kommt wirklich aus einem Guss. Das ist wirklich sozusagen, das muss man ihm lassen. Er sieht genauso aus, wie die Dinge, die er sagt. Und die Dinge, die er sagt, klingen genauso wie das, was dann am Ende rauskommt. Es kommt wirklich in einem Guss. Jedes Vorurteil, das ich habe, wenn ich ihn sehe, wenn ich ihn reden höre, wird bestätigt durch die Dinge, die er macht. Das ist keine Überraschung. Das ist nicht so ein Habeck-Effekt, dass man denkt, ey, voller gemütliche Typ, voll coole Typ und so. Und dann so, ah, scheiße bei Gaza. Ah, das könnte ja Beihilfe zum Völkermord sein. Das ist eine Überraschung. Oder bei Baerbock, wo die Leute sagen, ah, feministische Außenpolitik, oh, es ist, glaube ich, so eine nette Frau. Und dann, hat sie hier gerade, wie war diese Rede im Bundestag? Gesagt, humanitärer Schutz gilt dann nicht. Genau, diese Orte können ihren Schutzstatus verlieren, wenn sich Hamas-Terroristen dort verstecken. So, und hat gesagt, ey, dann kann man diese Zelte und diese Schulen und so weiter bombardieren. So wie ich's, so, oder? Das war doch das Ding, Alter, bevor ich hier strafrechtlich verfolgt werde. Ey, dieses Bedrohungsszenario haben die für alle geschaffen, die sich dazu äußern. Ich rede hier richtig frei hier einfach auf meinem Comedy-Podcast und dann gerate ich in das Thema mal wieder rein. Und da bin ich so richtig vorsichtig gerade, merkst du gerade, oh, bevor man sich hier verstottert. Schaut euch das an, Baerbock im Bundestag, war ein Riesending. Es wurde auch international sehr krass aufgenommen, dass eine deutsche Ministerin, Außenministerin, sowas Krankes sagt. Anyway, da würde ich sagen, die sind nicht aus einem Guss. Da wird man nochmal überrascht. Ja, das kann man ja auch so ausdrücken. Oh, da wird man ja nochmal überrascht. Oh, die sind ja richtig für Aufrüstung. Ja, allgemein, die Grünen sind überraschender. Das muss man denen lassen. Die sind überraschender. Boah, die wollen ja richtig viele Panzer und so, ne? Aber im März, null Überraschung. Ist aus einem Guss. Jedes Klischee bestätigt sich da, ja? Er sieht nicht aus wie jemand, der Empathie hat. Er sieht einfach nicht so aus. Und die Sachen, die er sagt und die Sachen, die jetzt in der Politik rauskommen, wenn jetzt Therapieplätze kleiner werden, sind ja auch genau das. Könnt ihr euch vorstellen, wie Merz irgendjemanden oder irgendetwas streichelt? Einfach nur das Bild im Kopf. Wie er sanft seine Hände über etwas rüber. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich bräuchte AI. Es wäre so ein absurdes AI-Video. Wenn ich sehen würde, wie Merz etwas streichelt, mein erster Gedanke wäre, wow, ist AI gerade gut geworden. What? Und es wäre so, nee, das ist wirklich eher, er hat Gefühle, er streichelt hier gerade irgendwie sein Kind, seinen erwachsenen Sohn oder irgendwie einen Hund oder so, eine Katze. Ich wäre so, nee, das ist, fuck, ich wäre sofort bei den Chinesen, ich wäre so, wow, die haben uns überholt. Was? Wie gut ist chinesisches AI denn bitte schon schön geworden? Der sieht aus, er sieht genau so aus, ich erkenne da gar nichts mehr. So, nee, das ist wirklich unser Bundeskanzler Friedrich Merz. Das ist sein privater Hund, so, das ist eine private Aufnahme. Klar, für Wahlkampfzwecke, aber das ist gerade wirklich, ja, und ich würde gar nicht zuhören. Ich wäre so, scheiße, Mann. Scheiße, wir brauchen diese Rechenzentren, Datenzentren oder was auch immer. Was auch immer. Warum haben wir kein europäisches AI? Warum haben wir nichts Europäisches eigentlich, außer Museen? Was ist eigentlich so das nächste Ding? Wo sind wir überhaupt irgendwo dabei? Das Einzige, was wir haben, sind geile Gassen. Das ist halt kein Kontinent. Kein Kontinent hat so geile Gassen wie Europa. Okay? Kein Ort der Welt. USA haben keine Gassen. China auch nicht, weil sie drauf geschissen haben, alles plattgewalzt haben und jetzt sind da Hochhäuser und diese Leute sind Wanderarbeiter geworden. Wer weiß, wo die sind, die in diesen Gassen gelebt haben. Niemand macht Europa irgendwas vor beim Thema Gassen. Schöne Gassen, nette Cafés, Altbau, schöne Kopfsteinpflaster, Brunnen. Niemand macht uns beim Thema Brunnen irgendwas vor. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Kontinent die nächsten 50 Jahre machen will, ohne bei irgendeiner Zukunftstechnologie irgendwie richtig dabei zu sein. Wir sind ja voll raus. Also, und es wird dann so überraschend verkündet, so, oh, VW streicht jetzt 50.000 Stellen. Ja, Digga, weil keiner mehr diese Verbrenners kaufen will. Ich nenne die jetzt auch einfach Verbrenners. Diese Verbrenners, Bruderchen. Jo, die Chinesen. Die Chinesen haben einfach während Corona einfach diese Elektroautoscheiße so komplett hochgefahren. Was ist da denn los? Oh, ich finde, das Manager-Magazin sollte mir einen Podcast geben. Ich finde, dass diese Wirtschaftsanalyse in dem Ton genauso gehört eigentlich in die Wirtschaftswoche. Aber yo, es gibt Leute, die haben ja in Corona so richtig bei sich, es gibt ja Einzelprivatpersonen, die haben Corona wirklich für sich genutzt und Dinge sich selbst weiterentwickelt, ja? Ich würde unbescheidenerweise sagen, ich bin einer von denen. Schuldig. Ich denke, Corona hat mir in gewisser Weise bei einigen Themen, intern, privaten Themen und so weiter, wirklich weitergeholfen. Shoutout an mich an der Stelle. Und ich glaube, das habe ich mit China gemeinsam. Weil die haben sich einfach verbarrikadiert, die haben einfach die Schotten dicht gemacht und haben einfach alles mega hochgezogen und jetzt bumsen die uns. Und diese Nachrichten werden gar nicht so richtig in ein Verhältnis miteinander gesetzt. So auf einmal, ja, 50.000 Stellen VW gekürzt. Ja, Digga, erzähl warum. Warum haben wir so lange gepennt, Mann? Was ist das für eine Scheiße? Und irgendwelche dummen Diskussionen geführt, so, ja, Verbrenner ist irgendwie Kulturgut oder so. Digga, ich habe ein Interview gehört mit einem Typen, der in China war. Und er meinte, ich laufe durch die Straßen, es ist leise und es stinkt nicht. Und das ist in den letzten paar Jahren passiert. Es ist leise und es stinkt nicht. Es ist praktisch das Gegenteil von Indien. Es ist das Gegenteil von Indien. Es ist leise und es stinkt nicht. Ey, alles, was ich war nie in Indien. Ich war nie in Indien. Und ich habe auch keine direkte Quelle. Aber alles, was ich immer gehört habe, ist, yo, es ist laut und es stinkt. Es ist laut und es stinkt. Ich weiß nicht, was sie machen. Ich weiß nicht, was sie in Indien machen. Aber die können es gerade nicht mit China aufnehmen, wenn es so weitergeht. Ja, das ist ja, das ist ja der Fortschritt, den man haben kann, ist, wenn deine Stadt, umso leiser die Stadt ist und umso weniger sie stinkt, umso, das ist Fortschritt, ja? Wenn man das so nimmt, ich glaube, Mittelalter und all das war super laut und hat richtig gestunken. Und umso leiser und geruchsarmer deine Städte sind, umso weiter bist du in dem technologischen Wettrennen, in der Menschheitsentwicklungssache. Ne? Ich weiß auch, wie es als Kind war, aus Iran zurückzukommen. Ey, damals, ohne Scheiß, ich weiß noch, wie es war, in den 90ern oder so, nach 4 oder 6 Wochen in Iran zurückgekommen. Deutschland hat sich so leise und futuristisch angefühlt. Die Autobahn war so krass, also dass man so schnell fahren konnte, so schnell vorangekommen ist. Die Autos wirkten alle neu, das Licht, alles wirkte futuristisch. Es war wieder, wir sind zurück in der Zukunft. Wir sind wieder zurück hier auf der A1. Die A1 war damals die Zukunft für mich. Ja, und es hat einfach funktioniert und es war irgendwie, man ist einfach am Stück 130 oder was auch immer mein Vater gefahren ist, was auch immer er gefahren ist, man ist einfach schnell vorangekommen. Ja, es gab keinen Stau, es gab keinen Lärm, es gab keinen Smog, nix. Es war leise und schnell und ich habe nichts gerochen. Außer irgendwelche Kuhfladen oder so auf der Autobahn. Weil wir in Hamburg gelandet sind. Okay, viel zu viele Details. Viel zu viele Details. Das ist der Fortschritt, ja? Und jetzt sind wir die Leute, die, wo man sagen muss, oh, ist ja immer noch genauso wie in den 90ern. Ist ja ganz nett, aber ihr habt ja hier alles Verbrenner. Und der Typ, den ich gesehen habe, meinte, yo, das sind fast nur Elektroautos. In China, wir kriegen es gerade gar nicht mit. Uns wird eigentlich die Info voll vorenthalten, wie weit die gerade sind. Das ist echt so, wie so, keine Ahnung, wie wenn man Kindern irgendwas nicht zeigen will, die so abschirmt von irgendwelchen, keine Ahnung, reichen Nachbarn, damit die Kinder nicht auf die Idee kommen, so, hey, wir wollen auch einen Pool im Garten. Hä? Die haben einen Pool? Das ist eine Möglichkeit? Das ist eine Möglichkeit? Ihr könntet uns die ganze Zeit hier einen Pool hinstellen und ihr entscheidet euch jeden Tag dagegen, weil es ist ja gar nicht so teuer. Aber anstattdessen machen die Eltern einfach alleine irgendwelche Urlaube. Das ist meine Metapher für unsere Elite und deren Elite. Ich meine, die haben viel strengere Eltern, klar, die haben viel strengere Eltern, okay, geschenkt, aber die Eltern stellen den Pool hin. Die haben eine Xbox, die haben eine Xbox 360, die ist gerade neu. Die kriegen den ganzen Scheiß und wir dürfen angeblich bis zu einem gewissen Punkt, bis es um Palästina geht, können wir hier sagen und machen, was wir wollen. Und wir finden gerade heraus, Pools sind gar nicht so teuer. Ihr hättet uns die ganze Zeit einen Pool, stattdessen geht ihr alleine in Urlaub. Ihr lasst uns Kinder hier in diesem Haus alleine und seid alleine auf Urlaub. Ihr feiert einfach alleine, geht euch auf irgendwelche Partys. Deren Eltern sind super streng, aber die sind die ganze Zeit da. Die bauen Brücken, die bauen riesen Flughäfen, die ballern Infrastruktur, ja, die bauen Straßen, die bauen die ganze Zeit. Wisst ihr was, falls ihr euch gerade fragt, was passiert gerade in China? In China fällt ein Sack Reis um. Nein, Mann, in China bauen, die bauen gerade. Da wird gerade in diesem Moment wird gerade die längste Transrapid-Strecke, falls es das noch gibt, fertiggestellt, der Welt, gerade jetzt. In diesem Moment wird die größte Hängebrücke gerade gebaut. Nebenbei. Und die zweitgrößte ist auch da und die drittgrößte auch. Die bauen gerade irgendwelche Tunnel durch irgendwelche Berge. Die können gar nicht aufhören. Ja, die sind in diesem Bob der Baumeister-Ding. Die bauen sich aus jedem Problem. Die KP, ich sag's euch, die KP in China ist einfach wie so ein strenger Vater, der seine Emotionen unterdrückt, einfach sagt, so Ruhe, Ruhe hier, so keiner sagt was gegen mich und ich zeige euch meine Liebe, indem ich hier die ganze Zeit am Heimwerken bin. Der ist nur im Baumarkt. Deren Papa ist nur im Baumarkt und das ist eine Form von Liebe. Ich meine, man kann drüber diskutieren, ja, ob mal ein nettes Gespräch nicht mal cool wäre und dass man sich mal ein bisschen besser kennenlernt, dass hier Gefühle auch mal ihren Raum und ihren Platz haben. Kann man alles besprechen. Ich sag nicht, dass alles besser ist dort. Aber der Typ baut die ganze Zeit und er ist die ganze Zeit zu Hause. Ich weiß nicht, wo unsere Eltern sind. Wo sind die? Wir haben so Larifari-Eltern, die irgendwie feiern gehen, alleine und wir kriegen das gar nicht richtig mit. Die haben irgendwelche, geben sich selber irgendwelche Steuervorteile die ganze Zeit. Wo ist dieses Geld? Starten irgendwelche Rüstungsprojekte, brechen die dann wieder ab. Wo ist das Geld hin? So nicht mal eine Diskussion, ja? Deren Papa ist einfach da und baut die ganze Zeit. Irgendwas, ey, wie viel? So. Und das ist mein Problem. Und wenn man sich denkt, yo, Mann, kommt schon, hier irgendwas. Wie kann das denn sein, dass hier alles, die kriegen Essen per Drohne, Bro? Die lassen sich, ohne Scheiß, die lassen sich Essen liefern per Drohne. Ich habe hier, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal überhaupt eine Drohne gesehen habe. Ich will Drohnen. Ich bin der Einzige, der mehr Drohnen will im Stadtbild. Ich will mehr Drohnen im Stadtbild. Nein, aber irgendwas, Mann. Irgendwas, was einem das Gefühl gibt, ist 2026 und nicht irgendeine neue App. So, ey, schreib irgendwelche E-Mails, E-Mail an Standesamt, ja, hier der Name des Kindes und all diese Sachen, so irgendwie so per E-Mail oder ich kann es per Post einwerfen. Warum gibt es nicht ein sicheres Portal, wo man Dinge hochlädt und Dinge macht? Yo, ich soll eine Mail schreiben oder per Post vorbeikommen und es bei euch einwerfen. Ich soll es sogar einwerfen. Das ist noch nicht mal Schriftgeschäftsverpost. Du kannst es persönlich hier in dem Briefkasten da vor dem jeweils ein Büro kannst du einwerfen, die Dokumente. Die, ja, wie heißt dein Baby? Sag mal kurz. Ja, kriegen wir das nicht anders gelöst? Ich schicke euch eine Drohne rüber. Wie so eine Brieftaube. Und da ist ein Brief drin. Können wir das so lösen? Kann ich einfach eine Drohne schicken an das Standesamt hier? Alles klar, das war die Folge. Das war die Folge, okay? Die nächste Folge kommt ASAP as possible, wie mein Idol Michael Scott aus The Office gesagt hat. ASAP as possible. Ja, bleibt dran, liked den Podcast natürlich, kommentiert immer gerne, empfiehlt den weiter. Wir kommen hier in den Rhythmus, wir kommen wieder zurück in den Rhythmus, okay? Let's go. Ich habe richtig Bock drauf. Ich habe wirklich, ey, mir hat es gerade richtig Spaß gemacht. Ich muss sagen, ey, falls ihr euch fragt, wie war es für ihn gerade? Ich bin auf meine Kosten gekommen, ganz ehrlich. Feedback an mich selbst. Ich bin einfach alleine in so einem Raum und es geht voll klar. Ich habe da richtig Bock drauf. Okay, Leute. Alles klar, vielleicht gucke ich jetzt noch die zweite Halbzeit. England, Argentina. Haut rein und bis dann. Ciao.